Als unsere vier Kinder klein waren, haben wir uns, wie viele Familien das tun, ein Haustier angeschafft. Wir sind in ein Zoogeschäft gefahren und haben uns das niedlichste Kaninchen der ganzen Welt ausgesucht. Wir haben es den halben Tag herumgetragen, wir waren von seinem weichen Fell fasziniert, wir haben es sogar mit ins Bett genommen. Was macht das schon aus, wenn es ein bisschen roch? Es war doch so süß. Was macht es schon aus, wenn es ein bisschen unruhig war? Es war doch so niedlich. Und was macht es schon aus, wenn es ins Bett macht? Am Anfang war jedenfalls alles wunderbar. Wir hatten unseren Kindern erklärt, dass sie mit für das Kaninchen sorgen müssten, und sie taten das auch. Doch nach einigen Monaten änderte sich das. Hoppeline wollte nicht mehr so oft gestreichelt werden, oder vielleicht wollten wir uns auch nicht mehr so viel um sie kümmern. Den Stall wollte keiner mehr sauber machen. Und das Tier täglich zu füttern, gelang auch nur mit ganz viel Glück. Ich dachte, jetzt haben wir diesen Hasen am Hals. Hätte ich mich doch nie darauf eingelassen, aber es war zu spät. Wir waren aneinander gebunden. Kennt ihr solche Situationen? Wahrscheinlich habt ihr das auch schon erfahren, wie einengend solche Verpflichtungen sein können. Nur anstatt daran erinnert zu werden, es ist dein Kaninchen, hörst du vielleicht: Er ist dein Mann oder sie ist deine Frau oder es ist dein Kind, dein Vater, deine Mutter, dein Mitarbeiter, dein Chef oder irgendeine andere Beziehung, wo Verantwortung und Zusammenarbeit von dir gefordert wird. Wenn solch ein Zustand lange anhält, kann das bei uns Panik und Wut hervorrufen. Bei mir zumindest war das so. Ich war sauer, dass ich mich dauernd um dieses Tier kümmern musste. Leider gibt es für diesen Zustand keinen Namen. Darum nennen wir das einfach heute mal Reinfallitis. Wir sind in einer Sache total reingefallen und wir tun das immer wieder und ärgern uns darüber. Nun gibt es drei Möglichkeiten, wie wir auf die Reinfallitis reagieren können. Nämlich mit Flucht, mit Kampf oder mit Vergebung. Entscheidest du dich für die Flucht, dann brichst du aus der Beziehung aus. Du beginnst anderswo irgendwo von vorne, aber oft musst du feststellen, dass du bald in die gleichen Muster wieder zurückfällst. Versuchst du zu kämpfen, dann werden Wohnungen zu Kampfzonen und Büros zu Boxringen. Spannung, oder sollten wir sagen Verspannung, wird zu deinem Lebensstil. Daher möchte ich heute mit euch über die dritte Möglichkeit reden: Vergebung. Wie sieht das eigentlich aus? Jesus selbst kannte das Gefühl, für Menschen verantwortlich zu sein, genauso wie wir. Und das waren Menschen, die das nicht unbedingt mit Dank und mit Güte zurückzahlten. 3,5 Jahre arbeitete Jesus mit den gleichen Gesichtern zusammen, und zwar rund um die Uhr. Sie saßen im selben Boot, sie gingen die gleichen Wege, sie besuchten dieselben Häuser. Und ich habe mich schon oft gefragt, wie hat Jesus das eigentlich ausgehalten, diesen Männern immer so treu zu bleiben und sich nicht aufzuregen? Er, der ohne Sünde war, musste sich mit ihren offensichtlichen Macken abfinden. Er ertrug sogar ihre unsichtbaren Schwächen, denn Jesus konnte ja ihre unausgesprochenen Gedanken lesen. Und was war da alles zu lesen? Und er hat sich nie angewidert von ihnen zurückgezogen. Er kannte auch ihre geheimsten Zweifel, und trotzdem hat er sich nicht beleidigt von ihnen abgewandt. Er wusste sogar, wo sie in Zukunft überall versagen würden, und dennoch hat er sie nicht fallen lassen. Denk mal darüber nach, wie du wohl reagiert hättest bei diesen Leuten. Was wäre, wenn du jeden Fehler vor Augen hättest, den die Menschen, die du liebst, jemals gemacht haben? Was wäre, wenn du sogar noch von jedem Fehler wüsstest, den sie in Zukunft begehen würden? Und was geschehe, wenn du alles wüssten, was deine Nächsten über dich denken? Jede Verärgerung, jede Abneigung, jeder Treuebruch. Wie hat Jesus das gemacht, all diese Menschen zu lieben, die oft gar nicht liebenswürdig waren? Warum fiel es ihm nicht schwer, einem Petrus zu lieben, wo er doch wusste, dass der ihn eines Tages verleugnen würde? Warum machte es Jesus keine Mühe, einem Thomas zu vertrauen, wo er doch wusste, dass Thomas eines Tages die Auferstehung in Frage stellen würde? Wie hat Jesus dem Verlangen widerstanden, sich einfach andere Jünger zu suchen? Nur wenige Situationen rufen eine solche Panik bei uns hervor, wie die, in solch schwierigen Beziehungen gefangen zu sein und sich täglich darum kümmern zu müssen. Nun ist das eine Sache, für ein Kaninchen sorgen zu müssen, aber etwas ganz anderes ist es, sich in einer Ehe oder auf der Arbeit oder in der Gemeinde wie in einem Kerker gefangen zu fühlen. Darum lasst uns sehen, wie Jesus das gemacht hat, seine Jünger immer weiter zu lieben und nie aufzuhören. Die Antwort dazu finden wir im Johannesevangelium. Das 13. Kapitel beginnt mit den Worten: Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Jerusalem ist überfüllt mit vielen Gästen. Sie sind alle zum Passafest gekommen und die meisten wollen unbedingt auch einen kurzen Blick auf diesen großen Lehrer Jesus werfen. Die Frühlingssonne ist warm, die Straßen sind staubig, der Tag ist lang. Eine kleine Erfrischung wäre wunderbar, gut, dass es gleich Abendessen gibt. Die Jünger treten in den Raum, einer nach dem anderen, sie nehmen um den Tisch herum Platz. An der Wand hängt ein Handtuch, auf dem Fußboden stehen ein Wasserkrug und eine Waschschüssel. Jeder der Jünger könnte freiwillig diese Aufgabe übernehmen, aber keiner tut es. Da stand Jesus vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und goss Wasser in die Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit einem Tuch abzutrocknen. Jesus kniet sich also vor seinen Jüngern hin. Einen verdreckten Fuß nach dem anderen taucht er in die Schüssel und trocknet ihn ab. So arbeitet sich Jesus der Reihe nach an den Jüngern ab. Nun war das Waschen der Füße damals nicht nur die Aufgabe, die den Dienern vorbehalten war, es war die Arbeit für den geringsten aller Diener. Der, der auf der untersten Rangstufe stand, der sollte in die Knie gehen. Doch hier ist es der König des Universums, der das Handtuch und die Waschschüssel ergreift. Der eine, vor dem eines Tages mal alle Knie sich beugen werden, der kniet vor seinen Jüngern nieder. Nur Stunden vor seinem Tod hat Jesus nämlich eine außergewöhnliche Sorge. Er möchte, dass seine Jünger auch in Zukunft wissen, wie sehr er sie liebt. Jesus beseitigt hier nicht nur Schmutz, er räumt letzte Zweifel bei seinen Jüngern aus. Denn Jesus kennt die Zukunft dieser Füße, die er wäscht, sehr genau. Diese 24 Füße werden am folgenden Tag nicht ihrem Herrn nachfolgen und ihre Sache verteidigen. Nein, beim Aufblitzen des ersten römischen Schwertes werden sich diese 24 Füße fluchtartig in Sicherheit bringen. Nur ein paar Füße wird neben Jesus im Garten Gethsemane bleiben. Ein Jünger wird neben ihm stehen. Und das ist Judas, der ihn mit einem Kuss verrät. Ich suchte nach einer Bibelübersetzung, in der steht: Jesus wusch die Füße aller Jünger außer die von Judas. Aber ich habe keine gefunden. Welch packender Augenblick, als Jesus schweigend die Füße seines Verräters wäscht. In wenigen Stunden werden die Füße von Judas liebevoll gewaschen im Hof des Hohenpriesters Kaiphas stehen, um ihn zu verraten. Welch großes Geschenk macht Jesus hier also seinen Jüngern. Er weiß, was diese Männer demnächst tun werden. Er weiß, dass sie in Kürze die abscheulichste Tat ihres Lebens ausführen werden und er weiß, dass sie am Morgen danach ihr Gesicht vor Scham verstecken wollen. Und wenn sie dann angewidert nach unten auf ihre Füße schauen, dann möchte Jesus, dass sie sich daran erinnern, wie er vor ihnen kniete und ihre Füße wusch. Er will, dass seine Jünger erkennen, dass diese Füße immer noch geliebt und sauber sind. Darum sagt Jesus zu Simon Petrus: Was ich tue, das kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später wirst du das begreifen. Ich finde das total beeindruckend. Jesus vergab seinen Jüngern ihre Sünde, bevor sie sie begangen hatten. Er bot Barmherzigkeit an, noch bevor sie darum baten. Vielleicht wirfst du jetzt ein: Ja, Jesus, der kann sowas, aber ich kann sowas nicht. Die Verletzung sitzt viel zu tief bei mir. Da sind so viele Wunden in mir. Ich zucke schon zusammen, wenn ich diesen Menschen nur sehe. Vielleicht aber ist genau das dein Problem. Du hast den falschen Blickwinkel. Sieh dir doch einfach mal Jesus an, wenn das nächste Mal dieser Mensch vor dir steht. Blick auf Jesus. Versuch deinen Blick mal weg von dem zu lenken, der dich verletzt hat, und sieh auf den, der dich erlöst hat. Denk an das Versprechen von Johannes: Wenn wir im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir in seinem Licht stehen und auf ihn sehen, dann reinigt uns das Blut von aller Sünde. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen unserer Geschichte heute und der Geschichte der Jünger damals, zwischen ihrer Situation und unserer Situation heute. Ja, wir waren nicht in Jerusalem dabei und wir lebten auch nicht in jener Nacht. Aber was Jesus damals für seine Jünger tat, das hat er auch für uns getan. Er hat uns gereinigt. Er hat unser Herz von der Sünde befreit. Er wäscht unsere Schuld ab. Und er tut das immer noch, bis heute. Johannes sagt, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Und im Griechischen ist das ein Begriff, der sagt, das geschieht fortwährend, bis heute. Mit anderen Worten, auch wir werden unaufhörlich gereinigt durch das Blut Jesu. Rein und frei zu sein, verspricht uns Jesus also nicht erst für den Himmel. Er will dir das heute schon schenken. Und er kann das hier und heute für dich Wirklichkeit werden lassen. Wenn du dich an den Erlöser wendest, kannst du gewiss sein, dass er sogar das kleinste Körnchen Sünde von deiner Seele abwäscht. Und sobald ein neuer Schmutzfleck auf deinem Herzen ankommt, wischt er auch diesen weg. Halten wir also fest, Jesus wäscht auch heute noch die Füße seiner Jünger. Er wäscht immer noch den Schmutz von uns ab und er macht uns immer noch rein. Der Retter kniet auch heute nieder und betrachtet die dunkelsten Taten unseres Lebens, aber er schaudert nicht davor entsetzt zurück, sondern er streckt freundlich die Hand aus und sagt: Ich kann dich reinwaschen, wenn du willst. Und aus der Fülle seiner Gnade schöpft er dann eine Handvoll Barmherzigkeit und wäscht unsere Sünde ab. Wie ein Schwamm die Kreide von der Tafel wischt, so nimmt Gott alle Schuld von uns. Und den Schwamm versenkt er an der tiefsten Stelle des Meeres. Darum möchte ich dich einladen, noch heute zu Jesus zu kommen und dir deine Schuld vergeben zu lassen. Jesus hat dafür wirklich schon lange an diesem Kreuz bezahlt. Und er sehnt sich danach, auch dich heute rein und heil zu machen. Er kniet mit dem Schüssel seiner Gnade jetzt vor dir und bittet dich wie einst Petrus: Lass die Vergebung zu. Lass dich reinigen. Denn wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich bringe. Da sagte Simon Petrus: Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Richtig so. Bring alles zu Jesus. Leg ihm deine Wut, deine Fluchtgedanken und deine Verletzung hin und lass dich heilen. Bring ihm auch deine Kämpfe, die Kämpfe, mit denen du dich und andere verletzt hast, und delegiere deinen Fall nach oben an Jesus. Die Psalmen sind voll von solchem Delegieren. Da heißt es: Gott, ich überlasse dir meine Feinde, sorg du für Gerechtigkeit. Und das ist noch eine der harmlosesten Stellen. Aber tatsächlich tut das so gut, wenn ich die Rache und den Hass an Gott delegiere, dann können sie mich nicht mehr auffressen. Ich bin frei. Meine Lebensenergie wird nicht mehr durch diese negativen Gedanken gebunden. Ich höre auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen. Ich bin frei, mich meiner Zukunft zuzuwenden. So will ich dir nun ein paar konkrete Schritte nennen, wie die Vergebung bei dir wieder lebendig wird. Und ich werde dir nach jeder These ein paar Augenblicke Zeit geben, um das gleich mit Jesus direkt umzusetzen. Erstens, bring Jesus deine Wunden und Verletzungen. Sag ihm alles, was dich stört und ärgert. Zweitens, bekenne Jesus, wo du bislang immer falsch auf Verletzungen reagiert hast. Lass ihn deine Unversöhnlichkeit heilen. Drittens, bitte um Vergebung deiner Schuld. Beichte, am besten sogar vor einem anderen Menschen. Gott sind die Hände gebunden, wenn du nicht bereit bist, dir und anderen zu vergeben. Und viertens, danke Jesus, dass er dir jede Schuld vergeben hat. Sein Blut reinigt dich wirklich von aller Ungerechtigkeit. Es gibt nichts, was ihn erschreckt und davon abhält, als deine Unversöhnlichkeit. Und fünftens, darum vergib dir selbst. Jesus schätzt es, wenn du dir deine Schuld eingestehst, aber er ist traurig, wenn du dabei stehen bleibst. Er hat am Kreuz doch auch an dich gedacht und er möchte, dass sein Tod auch dir das Heil bringt. Im Namen von Jesu darf ich dir nun zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist gereinigt und geheilt. Du musst die Last deiner Sünde nicht mehr weitertragen, egal ob du sie selbst verursacht hast oder ob sie dir angetan wurde. Und es kommt noch besser, denn durch die Vergebung, die wir bei Jesus erfahren haben, werden wir nun fähig, auch anderen, unseren Schuldigern zu vergeben. Weil Jesus ein vergebenes Herz hat, können auch wir ein vergebenes Herz von ihm bekommen. Das ist es, was Jesus sich für uns wünscht. Darum sagt er, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, was ich euch getan habe. Jesus wäscht unsere Füße also aus zwei Gründen. Der erste ist, um barmherzig mit uns zu sein. Und der zweite ist, um uns etwas zu erklären. Nämlich, weil Jesus bedingungslos Gnade schenkt, sollen auch wir bedingungslos Gnade verschenken. Die Barmherzigkeit Christi kam unseren Fehlern zuvor. Genauso soll unsere Barmherzigkeit den Fehlern anderer zuvorkommen. Die Menschen, die zu Jesus gehörten, zogen seine Liebe nie in Zweifel. Nie. Und die Menschen in unserer Umgebung sollen auch keinen Grund haben, an unserer Liebe zu zweifeln. Was bedeutet das aber nun konkret, ein Herz voller Vergebung wie Jesus zu haben? Müssen wir dann alles vergessen, was andere uns angetan haben? Sicher nicht. Vergeben bedeutet nicht zu vergessen. Und Gott verlangt das auch nicht von dir. Aber er will, dass du lernst zu vergeben, gerade weil du nicht vergessen kannst. Vergebung kann deshalb auch ein langer Prozess sein. Sie ist nicht von einem Geständnis abhängig, aber es hilft natürlich sehr, wenn der andere um Entschuldigung bittet. Manchmal tut es aber auch schon gut, wenn du ein bisschen mehr Einsicht erhältst, warum der andere getan hat, was er getan hat. Wenn ein Lehrer erfährt, dass die Eltern eines Schülers sich getrennt haben, kann er dessen aggressives Verhalten im Unterricht viel besser einordnen und verzeihen. Dazu muss der Lehrer sich natürlich von der dreckigen Situation des Schülers berühren lassen und dann kann er dessen Unfreundlichkeit mit Liebe wegwischen. Vergebung bedeutet auch nicht unbedingt, erneut zu vertrauen. Manchmal ist es nötig, Abstand zu gewinnen, wenn die verletzende Situation immer noch anhält. Ein Manager, dem nach 20-jähriger Tätigkeit in einem Unternehmen gekündigt wird, sollte sich zum eigenen Schutz nicht den Firmentratsch zutragen lassen. Das schafft nur immer neue Verletzungen und verhindert das Vergeben. Vielleicht hilft es dir auch, wenn du die Schuld des anderen mal in einen größeren Zusammenhang stellst. Du relativierst sie damit und du erkennst schließlich an, auch du selbst machst ja Fehler. Und du bist auch auf Vergebung angewiesen, weil du auch schon schuldig geworden bist an anderen. Du betrachtest mit diesem Schritt sozusagen die Sache mal aus Gottes Perspektive und du erkennst, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verscherzt, die Gott ihnen geschenkt hatte. Aber Gott hat mit ihnen allen Erbarmen und nimmt sie wieder an. Von all diesen Männern damals in dem Raum in Jerusalem war nur einer es wert, dass seine Füße gewaschen wurden. Aber dieser eine war es, der die Füße aller anderen wusch. Der Einzige, der es wert war, bedient zu werden, bediente alle anderen. Die Genialität des Beispiels von Jesus liegt darin, dass die Verantwortung zum Brückenbauen dem Stärkeren übertragen wird und nicht dem Schwächeren. Der Unschuldige ist es, der den ersten Schritt gehen soll. Und weißt du, was dann geschieht? Wenn derjenige, der im Recht ist, freiwillig die Füße desjenigen wäscht, der im Unrecht ist, dann gehen beide in die Knie und kommen sich nah. Leider geht es uns meistens darum, Recht zu behalten, statt Liebe zu üben. Und darum müssen wir es wieder lernen, was es heißt, einander die Füße zu waschen. Vor kurzem las ich die Geschichte eines Ehepaares, die mich sehr bewegt hat. Durch verschiedene Umstände hatte die Frau erfahren, dass ihr Mann vor 10 Jahren eine Affäre hatte. Er hatte fälschlicherweise gedacht, es sei besser, ihr nichts davon zu erzählen. Aber sie fand es heraus. Und wie ihr euch vorstellen könnt, war sie tief verletzt. Ein Eheberater empfahl den beiden, alles stehen und liegen zu lassen und wegzufahren. Und das Ehepaar tat es. Eine Entscheidung musste in diesem Urlaub fallen. Würden sie fliehen, kämpfen oder sich vergeben? Zunächst beteten sie zusammen, dann sprachen sie viel miteinander, gingen spazieren, dachten nach, die Frau war ja eindeutig im Recht. Sie hätte gehen können. Andere Frauen haben das schon wegen weniger schwerwiegenden Gründen getan. Oder sie hätte bleiben und ihm das Leben zur Hölle machen können. Doch sie entschied sich, anders zu reagieren. Am 10. Abend ihrer Reise fand der Mann eine Karte auf seinem Kopfkissen und auf die Karte hatte sie geschrieben: Ich vergebe dir. Ich liebe dich. Machen wir weiter. Für mich ist diese Karte wie die Waschschüssel damals bei Jesus und der Stift steht für mich für den Krug mit Wasser. Aus ihm floss reine Barmherzigkeit und damit wusch sie die Füße ihres Mannes. Und ich glaube, viele unserer Konflikte können mit solchen Schüsseln voll Wassern gelöst werden. Und darum möchte ich dich ermutigen, den ersten Schritt zu tun. Wo gibt es Beziehungen in deinem Umfeld, die nach Barmherzigkeit dürsten? Wer könnte auf ein Wort der Vergebung von dir warten? Kennst du Menschen, denen ein liebevolles Wort von dir unendlich viel bedeuten würde? Sitzen vielleicht Menschen an deinem Tisch, denen du mal wieder bekräftigen müsstest, dass du es gut mit ihnen meinst? Zeig ihnen, dass du ihnen nichts nachträgst. Jesus sorgte dafür, dass seine Jünger keinen Grund hatten, seine Liebe in Zweifel zu ziehen. Warum tust du nicht das Gleiche? Nimm dir ein Beispiel an Jesus. Er sagt, liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Und an eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So will ich dir zum Schluss noch einmal 5 konkrete Schritte nennen, wie die Vergebung bei dir lebendig wird. Erstens, lass dein Recht auf Rache los und warte nicht auf ein Eingeständnis der Schuld. Zweitens, hör auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen, entscheide dich zu vergeben und wage einen Neuanfang. Drittens, vergib im Namen Jesu den Personen, die dich verletzt haben. Nenn Jesus ruhig ganz konkret Namen und dann lass einen nach dem anderen los. Überlass es Jesus, was aus ihnen wird. Viertens, erneuere dein Denken, indem du nun Gottes gute Gedanken über dich und andere in dich aufnimmst. Geh die Bibelstellen über Vergebung nochmal durch. Sieh Jesus an, wie er dir die Füße wäscht. Und fünftens, glaube an die Macht der Vergebung und handle aus der Vergebung heraus. Segne, liebe und tue Gutes. Ich garantiere dir, dass das dein Leben verändern wird. Vielleicht passiert das nicht von heute auf morgen, aber du wirst ein freier Mensch werden. Bisher hast du es jedes Mal an die große Glocke gehängt, wenn dich jemand verletzt hat. Du hast an einem Zorn festgehalten und wütend daran gezogen, sodass die Glocke hin und her schwankte. Der Schmerz wurde laut und lauter in dir, Doch du hast es nicht geschafft, das Seil an der Glocke loszulassen. Noch immer schwingt sie da oben in deinem Glockenturm. Aber durch Jesus kannst du nun endlich das Seil loslassen. Wenn du ihm sagst, ich bin bereit zu vergeben, dann wird genau in dem Moment das Seil aus deiner Hand gleiten. Die Glocke wird vielleicht noch eine Weile weiter klingen, aber du kannst sicher sein, dass es bald still werden wird. Denn da ist niemand mehr, der an dem Seil zieht. Jesus nicht und du hoffentlich auch nicht. Amen. Ich lade euch ein, dass wir miteinander das Agape-Gebet von John Wesley beten. Ich habe das vor einigen Jahren bei einem Konfliktseminar kennengelernt und finde das sehr hilfreich, um Vergebung zu üben. So möchte ich euch bitten, aufzustehen, dass wir dieses Gebet miteinander sprechen. Lieber Vater, ich liebe meine Schwestern und Brüder. Ich liebe sie, weil du sie liebst. Ich liebe sie, obwohl sie Fehler haben und Fehler machen. Vater, ich vergebe ihnen, wo sie sich gegen mich gewandt haben. Ich bitte für mich selbst im Namen Jesu Christi um Vergebung, wo ich sie nicht liebte, wo ich mich von ihnen absetzte, wo ich sie verurteilte und wo ich verächtlich über sie gesprochen habe. Vater, ich will mein Herz, meine Gedanken und meinen Mund bewahren, dass sie nichts Negatives und Zerstörerisches denken und sagen über meine Geschwister. Ich erkläre, ich bin das Ende aller Gerüchte, die mein Ohr erreichen. Und wo ich von Unsegen höre, soll das von nun an nur noch ein Anlass sein, zu vergeben, zu segnen und zu lieben. Heiliger Geist, füll mich bitte mit deiner göttlichen Liebe und lass mich davon überfließen. Nur durch dich wird unter uns das Wunder von Liebe und Einheit wahr. Danke. Amen. Amen. Und jetzt wollen wir uns noch unter den Segen Gottes stellen. Gott segne dich. Er sei dir nah in allem, was dir begegnet. Er nehme dich in seine starken Arme und lasse dir aus Glück und Leid Gutes werden. Er bewahre deine Seele in allen Gefahren und behüte dich, wie nur er es kann. Er schenke dir ein warmes Herz und ein offenes Ohr für deine Mitmenschen, so wie er sie stets für dich hat. Er wecke in dir den Wunsch, ihm stets nah zu sein. Er sei dein Vater und du sein geliebtes Kind. Amen.